Wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ihr hört Insert Moment bei Superlevel. Und heute bei mir zu Gast einen hochgeschätzten Gast, nämlich der nette Gregor. Hallo.
Oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen zu spät aufgewacht. Es kommt aber immer davon, wenn du so früh diese Podcasts hier anlässt. Guten Morgen, ich bin der Gregor. Ich bin noch ein bisschen verschlafen. Aber ich hoffe, ich kann dazu beitragen.
Wie hättest du denn gern deinen Kaffee?
Ich schwarz, heiß. So wie meine Frauen.
Und lecker. Schwarz und lecker.
Und lecker.
Und schön heiß. Frauen.
Ja, ganz genau. Das wird mir zumindest ein bisschen Denkleistung wieder zurückgeben, hoffe ich, dass die mir der Schlaf geraubt hat. Die brauche ich jetzt ja auch, im besten Fall.
Ja, freut mich sehr, dass du auf jeden Fall wieder da bist. Du, wir treffen uns oft wieder bei dieser Spieleserie. Ich war ja bei dir zu Gast, als wir über Layton gesprochen haben. Mhm. Und heute geht's. Welches Layton war das nochmal?
Ich glaube, war es nicht das Phoenix Wright, das Film war?
Oder wir hatten, glaube ich, so allgemein dann auch so ein bisschen über die Layton-Serie
gesprochen. Hatten wir das? Aber es kann sein, dass das alles dann alles wieder zusammengekommen ist. Ja, es, wie du schon gesagt hast, es ist wahrscheinlich ein Wink des Schicksalszaunfalls sozusagen, dass wir dann regelmäßig bei dieser Serie zusammenkommen, weil die liegt uns beiden natürlich am Herzen. Und wenn dann mal ein neuer Teil wieder erhältlich ist, muss man seinem Redeschwall wieder ein bisschen die Gelegenheit bieten, dann rauszusprudeln. Und ich glaube, das werden wir heute machen.
Ja, der Ruf eilt dir sowieso schon voraus. Ich habe auf Twitter geschrieben, dass ich gerade Layton spiele und dann wurde ich gleich gefragt, also Layton versus Phoenix, über das wir heute reden, dann wurde ich gleich gesagt, dann kommt der Podcast doch bestimmt mit Gregor. Also es lag schon sehr nahe. Und natürlich ist es jetzt auch eingetreten, weil was würde sich besser anbieten bei diesem Spiel, bei dem es um ein Crossover geht, dass wir hier unsere zwei schönen Podcasts vereinen, beziehungsweise du heute zu Gast bist. Und zwar geht es um Layton versus Phoenix. Da ja beide Spiele so von Level 5 sind, haben die sich irgendwann mal gedacht, hey, wäre doch eigentlich super, warum treffen wir die zwei sich nicht mal und machen ein gemeinsames Spiel? Was bei Comics gang und gäbe ist, ist im Spielebereich ja außer bis auf Kampfspiele relativ selten.
Das ist relativ selten und auch kleine Korrektur natürlich, Phoenix Wright nicht von Level 5, sondern von Capcom. Aber bei Level 5 wurde zumindest das aktuelle, also den Machern von Professor Layton, dann das aktuelle produziert mit dem Chefproduzenten von Phoenix Wright. Also der alte Capcom-Mann ist zu Level 5 gegangen und hat dort das Crossover dann übernommen. Und ich frage mich natürlich vor allem, wenn es ja der große Clash im Spiel und jetzt auch bei uns im Podcast hier ist, wer gewinnt am Ende?
Vor allem versus die Trailer ganz am Anfang, die es nur mal so angekündigt hatten, da stellte sich ja gleich die Frage, wie soll das denn eigentlich funktionieren? Also Layton, der britische Gentleman, der die Rätsel löst und Layton, der ja dann eigentlich nur vor Gericht immer auftritt und zwischendurch halt ein bisschen recherchiert für die Gerichtsfälle. Ich konnte es mir bis zum eigentlichen Spiel, als es dann da war, auch nicht so richtig vorstellen, wie diese Kombination miteinander funktionieren soll. Also vor allem dieses Versus hat mich irritiert, weil ich jetzt nicht gedacht habe, dass sie Layton irgendwie in den Gerichtssaal als Ankläger stellen oder sowas, was ja dann so ein wirkliches Gegenüber, also quasi der neue Edgeworth oder so wird. So ein richtiges Versus ist es ja nicht geworden, ganz im Gegenteil.
Nee, nicht wirklich. Ich habe auch spekuliert vorher, wie denn so ein Crossover aussehen kann. Obwohl ich Fan von den beiden Serien bin, habe ich jetzt nicht unbedingt danach geschrien, da jetzt ein Crossover zwischen den beiden Serien zu geben, weil eben die unterschiedliche Bereiche meiner Rätsellöse-Vorliebe sozusagen ein wenig dann im Spielbereich dann abdecken. Und ich dachte, denken die sich vielleicht eine neue Art von Gameplay aus? Du hast diese Dr. Kawashima heißt es ja, diese artigen kleinen Rätselkniffe bei Professor Layton, die da eigentlich dann nur mit mehr Story verpackt sind, gegenüber dem eher klassischen Grafik-Adventure mit viel Dialoglastigkeit bei Phoenix Wright gehabt. Und die Lösung war wohl naheliegender, als man denken konnte, denn die haben sich ja nicht wirklich viel Neues ausgedacht, sondern einfach alles gleichzeitig reingetan.
Genau, also ganz witzig, die wenn man sich mal beide Serien genauer anschaut, sind sie sich ja doch ähnlicher, als man auf den ersten Blick vermuten würde, weil im Grunde sind ja beides eigentlich Visual Novels mit Spielelementen auf oben drauf gedrückt. Also die meiste Zeit in beiden Spielen verbringt man ja eigentlich schon damit, Dialoge zu lesen, Textblöcke weiterzuklicken. Mhm. Und auch wenn du Layton anschaust, die Fälle vor Gericht sind ja eigentlich auch wie ein großes, langgestrecktes Rätsel. Also du musst ja eigentlich auch immer Sachen miteinander kombinieren, du musst wissen, wann ist der richtige Moment, um Einspruch zu machen, welches Beweismittel musst du wann vortragen, damit das Ganze irgendwie sich aufdröselt. Von daher ist es ja im Grunde eigentlich schon auch ein Rätselspiel. Und deswegen habe ich dann so, als ich da in Vorbereitung drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das könnte sich eigentlich sehr schön kombinieren, dass man vielleicht als mit Layton zwischen den Gerichtsfällen mehr damit zu tun hat, für Phoenix diese Beweise zu sammeln und da zu kombinieren. Aber wie du es schon gesagt hast, wenn man das Spiel anspielt, fängt es erstmal sehr klassisch mit einer Seite an.
Mhm. Ja, du hast es schon ganz gut ausgeführt. Die Verpackung ist es eben, was eine Visual Novel so ausmacht. Im Grunde ist irgendwie das eine Geschichte erzählen und Rätsel lösen bei allen Spielen des Genres gleich. Aber auch Kollege Michael, wo wir bei euch über Danganronpa gequatscht haben, ja auch ein sehr ähnlich gelagertes Spiel. Ich weiß nicht, ob du da mal reinschauen konntest oder nicht, was auch extrem nah an Phoenix Wright dran ist. Was mich positiv überrascht hat an der Sache, wie man diese beiden Spiele verknüpft hat. Ich mag natürlich die Phoenix Wright und auch die Professor Layton Games, aber die haben natürlich ein sehr gemächliches Pacing. Alle. Ja. Also es wird dann sehr viel geredet, man muss viel hin und her. Hier gibt es mal ein Rätsel, da darf man kurz was machen. Und dass hier quasi die Möglichkeit genutzt wurde, ein bisschen die Parts, wo eines der anderen oder bei dem einen Spiel, wo man ein bisschen Leerlauf sein könnte, oh, jetzt muss ich wieder los und ein bisschen erkunden. Und das ist ja bei Phoenix Wright vielleicht mal ein bisschen lamer als die eigentlichen Gerichtsverhandlungen. Oder bei Layton, ach scheiße, jetzt müssen wir wieder viel Geschichte zwischendurch angucken. Dass sich hier die Parts gut ergänzt haben, dass dann eben Layton auf einmal den Adventure-Part sozusagen übernimmt.
Ne? Ja. Das genau, im Gameplay im späteren Verlauf wird es ja auch so, wie ich es vermutet hatte, dass dann quasi Phoenix vor Gericht ist und man parallel dazu versucht, die Geschichte voranzutreiben und Beweise zu finden. Aber am Anfang war ich ein bisschen ernüchtert, weil man fängt mit Layton an und es ist ein hundertprozentiges Layton-Spiel. Also Phoenix kommt da noch gar nicht vor und es ist einfach Layton wie immer. Und dann macht's irgendwann Kapitelende und dann ist es ein Phoenix Wright Spiel. und man ist wirklich komplett, als hättest du so ein altes Modul von einem Flohmarkt bekommen, wo irgendwie mehrere Gameboy-Spiele auf einem Modul sind, weißt du, wo du so hin und her schalten konntest. Da gab's doch sogar so welche mit Kippschalter. Ja, und so kam mir das vor, die ersten 2-3 Stunden. Was natürlich dem Aspekt auch geschuldet ist, dass sie, glaube ich, auch versucht haben, Leuten die andere Serie bekannt zu machen, die vielleicht nur einen Teil davon kannten. Also am Anfang ist es wirklich strikt getrennt, bis halt eben an der Story der Wendepunkt kommt, dass sich die zwei kennenlernen. Also
genau,
Phoenix und
Layton. Also wir werden ja gleich nochmal über die Story ein bisschen quatschen, wie das dann dort drin passiert. Aber ich habe auch schon erwartet, dass es am Anfang noch ein bisschen abgetrennter ist. Speziell der Shu Takumi, der Chefentwickler und Schreiber der Story, der eben auch die Phoenix Wrights macht, der hat immer ein eher gemächlichen Stil sozusagen auch drauf, aber nicht im negativen Sinne, sondern der lässt sich Zeit sozusagen das Setup in der Story zu machen, die Geschichte vernünftig auszubauen, aber dafür gegen Ende hin, wenn sich das zuspitzt, dass man dann auch wirklich emotional abgeholt ist. Auch ein weiteres Spiel, was er gemacht hat, Ghost Trick, da glaube ich, hatten wir auch mal ein bisschen drüber gequatscht, was auch wirklich von der Story her richtig, richtig fantastisch ist, ne? Und dir auch nicht wirklich da direkt alle Antworten gibt. Hier bei Layton versus Wright war es zumindest erstmal diese strikte Trennung, die ich nicht ganz enorm so erwartet habe, zum Glück danach hinten dann aufgeweicht oder wenn die Charaktere zusammenkommen, dass du auf einmal dann auch Charakterüberschneidungen beim Gameplay da hast, ne? Dass du auf einmal mit Maya und Phoenix Wright Layton Gameplay hast und das Gegenteil dann drumherum. Ich war ein bisschen ernüchtert, das will ich nochmal kurz reinwerfen, aber auch der Tatsache, das Spiel ist ja ein bisschen älter. Das gibt's ja in Japan schon seit 2,5 Jahren ungefähr und das ist aufgrund, warum, ich weiß, den genauen Grund weiß ich nicht, warum das jetzt erst übersetzt wurde. Ich denke mal, weil es so viele andere Spiele zwischendurch gab. Mhm. Die ganzen Fortschritte, die bei Layton gemacht wurden, die bei Phoenix Wright in den letzten 2,5 Jahren gemacht wurden, die haben sich vom Gameplay ja immer ein bisschen erweitert, ein bisschen erneuert. Die sind hier nicht wirklich vorhanden. Ne? Das fühlt sich mehr an wie die alten von Nintendo DS bei den beiden Serien mit so ein paar kleinen neuen Gameplay-Updates. Aber es fühlt sich dann schon wesentlich klassischer an, als das, wie man es bei den neuesten Spielen gewöhnt ist.
Aber was ich jetzt, ich weiß, was du meinst, was ich aber nicht ganz so krass finde, weil die Verbesserungen bei Layton, also so mehr so auf diese 3D-Geschichte zu setzen, die sind ja so ganz leicht hier auch enthalten, aber zum Beispiel diese Action-Parts sind irgendwie davon. Also bei Layton gab es ja, bei den neueren Laytons gab es ja dann auch so, dass du mit Luke auf einem Pferd irgendwie so lang reitest und dann so kleine Action-Parts übernehmen musst. Sowas fehlt halt. Mhm. Aber welche Elemente oder was hat dir gefehlt von den neueren?
Also nicht nur diese Action-Parts, was natürlich etwas ist, was zum Aufbrechen oder ein bisschen dann die Monotonie in Anführungsstrichen auch hier nicht im negativen Sinne gemeint, aber aufgebrochen hat. Wenn ich jetzt an Professor Layton und die Maske der Wunder zurückdenke, was ich erst im letzten Jahr nachgeholt habe, wo dann auf einmal dann komplette Level und Abschnitte drin sind, die eher an so ein Dungeon-Crawler, Legend of Zelda-mäßiges Game erinnern, mit Layton gemixt. Ne? Mhm. Solche Gameplay-Geschichten, zumindest, ich habe jetzt das Layton vs. Phoenix Wright nicht komplett durch. Es kann sein, dass da noch irgendwas zum Aufbrechen des Layton-Parts gemacht wird, aber das ist natürlich komplett nicht vorhanden. Layton beschränkt sich dann hier eigentlich vom Layton-Gameplay auf die Sachen, die ich eher von den ersten drei Spielen auf dem Nintendo DS her kannte.
Und ja, da war es klassisch so, Unterbrechung, genau. Rätsel, auch die Grafik immer komplett anders in den Rätseln, auch so ein bisschen noch mehr Anime, noch einen putzigeren Stil und so.
Genau, genau. Das
ist so, Rätsel wird gelöst, fertig, genau.
So wie man es kennt. Oh, Professor, was ist denn? Oh, ich bin da gerade auf ein Rätsel getreten. Oh, lass mal gucken, was da ist. Oh, ja. Und so geht es dann los, dann die ganze Zeit.
Genau, also das weiß man ja auch, das erwartet man ja auch bei Layton, ist aber auf Niveau, was die Layton-Spiele immer hatten. Also wenn man dieses genau. Rätsel-Part mochte, dann wird man hier auch bedient. Fehlt dir was von dem Phoenix-Part? Also den fand ich eigentlich wie immer. Außer jetzt mal abgesehen von so Sachen, die, was weiß ich, so Beweismittel drehen oder näher untersuchen und da irgendwelche Hinweise finden oder so. Solche Sachen sind nicht drin, aber die gab's ja generell eher selten.
Genau, die sind nicht drin und die wurden eh bei Phoenix Wright 5 oder wie hieß es, Ace Attorney Dual Destinies. Ja. Das war ja eh von einem anderen Team und nicht vom alten Chef entwickelt. Und es war interessant mal zu sehen, wie sich so zwei verschiedene Interpretationen des gleichen Spieles dann anders ausweiten. Bei Dual Destinies hatten wir das mit den drei verschiedenen Anwälten dann dort drin und dass diese Untersuchungen des Tatortes wegreduziert wurden und so weiter und so fort. Das ist so ein leicht anderer Ansatz gewesen. Hier ist dann dieses neue System mit den mehreren, mit den Augenzeugen, dass du auf einmal vier oder fünf Augenzeugen teilweise gleichzeitig haben kannst, was eine komplett andere Dynamik dort nochmal reinbringt. Da hatte ich das Gefühl, dass da mehr Innovation drin ist, wahrscheinlich auch, weil der Shu Takumi eben auch eigentlich der Phoenix Wright-Mensch ist und nicht der Layton-Mensch, der das übernommen hat.
Das merkt man auch ein bisschen. Also ich denke auch, es hat auch insgesamt ein bisschen Phoenix Wright-Übergewicht.
Ja,
eindeutig. Gar nicht negativ gemeint, also es tut dem Ganzen, glaube ich, auch ganz gut. Es sind deutlich weniger Rätsel und eben dadurch, dass es eben Phoenix-Part deutlich stärker ist, auch was die Dynamik der Geschichte angeht, wird es viel gewichtiger, was eben da passiert. Tut der Geschichte aber ganz gut, weil ich find's dann doch manchmal bei manchen Layton-Spielen, ich will dann erstmal auf Story spielen. Also ich mach dann zwar schon auch die Rätsel, aber ich will es dann im ersten Durchlauf dann, ich will dann auch die Spannung halten und diese Geschichte dann zu Ende kriegen. So Layton- oder Phoenix-Spiele dauern ja auch locker mal 20 Stunden.
Ja.
Und da sind mir die Rätsel dann manchmal sogar ein Ticken zu viel. Und hier sind es relativ wenig Rätsel, also mal locker die Hälfte oder so, weil es ja natürlich auch nur ein Part ist. Und man muss ganz, ganz wenige Rätsel machen, die zwingend sind. Also es gibt nur eine Handvoll von Rätseln, die man wirklich machen muss. Der Rest, den kannst du dann auch sammeln an der Auffangbecken wie immer und die dann später irgendwann machen, was ich sehr positiv fand.
Ja, genau, genau. Es gibt dann ja sonst bei den Latents diese künstliche Grenze, alle paar Stunden in den Leveln.
Die gibt es eben hier nicht, ja.
Genau, komm vorbei, aber erst, wenn du 70 Rätsel gemacht hast. Es war ein bisschen erschreckend nach so vielen Layton-Teilen dann bei der insgesamt Rätselanzahl. Da steht ja Rätsel 1, Rätsel 2, dass da auf einmal nur eine 0 davor ist und nicht 2. Also vorher war es ja immer, weißt du, dann 150 oder jetzt sind es ja teilweise bei den neuen Laytons so weit über 200, 300 mit Download-Rätseln insgesamt dabei. Mhm. Hier hast du unter 100 Layton-Rätsel in einem Spiel und da denkst du erstmal, oh, ungewohnt. Aber ich fand es auch gar nicht mal so schlecht, dass man jetzt nicht durch X-Fach-Rätsel durchgejagt wird, obwohl ich die Rätsel sehr gerne mag in der Richtung, dass ich auch versuche, jetzt nicht möglichst alle zu lösen, aber alle, die so story-relevant sind und die anderen dann später angehe und in Ruhe dann abhake, wenn die dann fertig sind, dass man hier nicht gezwungen ist, dann Rätsel auf Rätsel auf Rätsel auf Rätsel auf nochmal 40 Rätsel zu machen, sondern vielleicht nur mal 20 statt 40.
Ja, und die Rätsel sind auch immer gut eingebunden. Also es hat mich sehr oft an den ersten Layton erinnert, was immer noch mein Favorit ist, was die Aufhängung angeht, wie die Rätsel mit der Story verwoben sind. Weil da irgendwie alles Sinn gemacht hat im allerersten Layton. Und hier, finde ich, haben sie es auch wieder so geschafft, dass die Rätsel, die dann auch kommen, in so einer Situation entstehen, dass es nicht einfach nur ist, hier, ich kann dir sagen, wo der Weg lang führt, aber löse mir erst dieses Rätsel. Ja? Was dann immer so blöb.
Ja, ab und zu mal ist es drin in den optionalen Sachen natürlich. Hier kam es mir vielleicht auch ein bisschen vor, dass es auch gegenüber dem ersten Teil noch ein bisschen redelastiger noch ist bei den Layton-Parts. Das ist immer so, jetzt labern die nochmal 15 Sätze hin und her, bevor sie zum Rätsel kommen, ein bisschen mehr gefühlt, aber das kann auch nur mein Eindruck sein, weil der Shu Takumi gerne viel schreibt.
Ja, die müssen sich ja immer alle zu viert alles erklären, ja.
Genau.
Aber insgesamt wie gesagt, ist ein Leighton-Übergewicht, aber eben, Phoenix-Übergewicht, aber eben mit dem Leighton, der dann auch in diesen Phoenix-Parts mitspielt. Also ist jetzt ja kein Spoiler, dass der dann auch mal beim Gericht dabei ist oder also dass man Luke und Maya dann auch mal unterwegs sind und ist dann auch sehr putzig, weil die Maya dann halt so sagt, oh, lass mich auch mal ein Rätsel lösen und so.
Das fand sehr ich schon sehr, sehr charmant als jemand, der eben so diese beiden Charakterwelten dann gemeinsam gesehen. Das ist ja vielleicht ein bisschen so, wenn man dann komplett unterschiedliche Freundes- oder Bekanntenkreise hat und auf einmal diese Personen zusammenkommen und interagieren, wo du denkst, hä, wie passt denn das hier gerade zusammen? Ne? Und da hast du dann eben dann deine Lukes und deine Mayas, was dann die Sidekicks sind, von denen vielleicht sogar einige Leute enorm angenervt sind. Ich kenne einige, die Luke und Maya dann nicht besonders mögen, weil die dann ein bisschen so besserwisserisch gerne da rüberkommen. Ich fand das sehr nett mal, den Abschnitt, also wo die beiden mal zusammen dann unterwegs sind. Das hatte was Erfrischendes, ne? Ja. Dass du dann auch Maya in dieser typischen Leighton, ich denke nach, habe ich's? Jawohl, ich hab's, ne?
Fingerzeigen. Oder eben der Leighton, wie er dann eben auch Finger zeigt im Gericht, ja, wo
das
dann
war,
eben
das, so. Das war auch ganz schön. Geil. Es sind so kleine, richtige, so Mini-Magic-Moments, kann man fast sagen. Eigentlich, ich wusste gar nicht, dass ich mir das wünsche, dass ich das damals sehe, aber jetzt, wo es da ist, dieser Moment war eigentlich schon ganz geil, ja, den wir da verbaut haben.
Wir können jetzt ja nochmal über die Story reden, ohne zu spoilern, weil man fragt sich jetzt ja vielleicht, wenn man das Spiel nicht gespielt hat, wie schaffen die es überhaupt, dass diese zwei Charaktere zusammenkommen? Mhm. Und das ist wirklich sehr, sehr nett gelöst. Also man trifft beide Charaktere in ihrem gewohnten Umfeld, beziehungsweise Phoenix Wright fliegt am Anfang der Geschichte nach England.
Nach London.
Also das ist so die Grundprämisse. Er ist nach London eingeladen. So ein Anwaltsprogramm findet da statt. Austauschprogramm zwischen verschiedenen Anwälten. Und just als er dort ankommt, wird er natürlich verwoben in die Geschichte und muss irgendwie ganz spontan vor Gericht jemandem aushelfen.
Ja.
Und dann passieren ein paar mysteriöse Dinge, wie bei diesen Spielen halt so üblich. Und das können wir jetzt sagen, die treffen sich dann in einer komplett anderen Welt. Wie oder was, das passiert dann alles im Spiel, das brauchen wir jetzt nicht erzählen.
Ja.
Aber dadurch schafft dieses Spiel oder dadurch schafft Shu Takumi ja auch, ein komplett neues Umfeld zu schaffen, dass keiner mit diesen bekannten Charakteren agieren muss. Also wir treffen weder auf diese typischen Polizeitrottel, der Gumshoe ist nicht dabei, genauso wenig wie die Polizeitrottel vom Leighton, dieser Kommissar, der da immer rumrennt. Die sind vielleicht ab und zu so am Anfang, es gibt so ein paar Charaktere, die man wieder trifft, aber dann sind die alle vier in einer komplett anderen Welt und da kann er dann eben halt auch machen, was er will.
Ja,
und dadurch wirkt dieser Bruch auch nicht so stark, weil ganz am Anfang, wenn die zwei sich zum ersten Mal gegenüberstehen, da denkt man dann ja schon auch so, ja, die passen ja nicht mal vom Zeichenstil zusammen. Wie soll denn das funktionieren? Leighton hat ja eine ganz andere Grafik-Anmutung, eine ganz andere Zeichenstil-Atmosphäre, wie eben doch das sehr anime-lastige Phoenix Wright.
Ja, das war auch einer meiner Punkte, wo ich mich ein bisschen aufgehangen habe. Einfach dieses sehr stilisierte Leighton-Design gegenüber dem eher klassischen Anime-Design von Phoenix Wright dort verbaut zu sehen. Diese gemeinsame neue Location, die hinzugekommen ist. Wie ist hier nochmal? Labyrinthia, glaube ich, auf Deutsch.
Labyrinthia, genau.
Labyrinthia, die Fantasiestadt, wo die dann gemeinsam dann dort unterwegs sind, schafft die Möglichkeit, dass da eben du das ein bisschen mehr schlucken kannst, ja, dass die da sehen, weil da wurde ja weder Phoenix Wright an Professor Leighton-Design angepasst, doch andersherum. Mich stört's immer noch ein bisschen dort, weil auch Phantasmalesia, wollte ich schon sagen, diese Labyrinthia-Welt ein bisschen inkohärent ist, weil so die Hälfte der Charaktere sieht aus im Leighton-Design und dann sind auf einmal Charaktere dort, die sehr aufwendig anime-technisch wie Phoenix und Maya dann designt wurden, was man, glaube ich, auch ohne da groß auch ins Spoiler-Territorium zu gehen, dann der Natur der ganzen Location und der Welt dort vielleicht zu Schulden kommen kann, lassen kann, dass da viele Leute verschieden ausschauen. Es hat mich am Anfang ein bisschen gestört, aber ich habe mich dann auch irgendwann relativ fix dran gewöhnt, dass in der Phoenix Wright-Welt dann Leighton und Luke eher aussehen, als ob die gerade irgendwie so einen Autounfall gehabt haben, die Gesichter weggeschmolzen sind.
Ja gut, es gibt halt einfach Menschen, die anders aussehen, und aber hier fällt halt extrem auf, wenn der Leighton neben Phoenix steht und er halt wirklich nur so Pünktchen als Augen hat.
Er sieht aus wie ein Stück Holz mit einer Arme, also verglichen.
Er sieht aus wie so eine Handpuppe, die da irgendwie daneben steht, aber man gewöhnt sich dran.
Ja,
das stimmt auch, definitiv.
was auch in Richtung Bruch ist, nicht nur in optischen Sachen, das war für mich auch ein interessanter Punkt, ist diese unterschiedlichen Story-Philosophien bei Layton und bei Phoenix Wright. Bei den Professor Layton-Spielen ist es ja so, dass es dort eigentlich nichts Übernatürliches in der Story gibt. Da gibt es natürlich so, wenn irgendwelche Mysterien dann aufgemacht werden am Anfang der Spiele, oh, das Monster von Loch Ness, mhm, oder oh, wir sind jetzt in der Zeit und so weiter zurückgereist und alles drum und dran. Professor Layton versucht diese Sachen dann immer auf die eine oder andere Art rational zu erklären.
Auch wenn es völlig absurd dann manchmal ist, genau, aber zumindest probieren sie es immer, ja.
Es sind ultra absurde Erklärungen, die da kommen, aber auf jeden Fall ist es bei Layton eine Welt, in der jetzt nichts Übernatürliches ist halt London, per se,
genau,
ja, genau, per se dort existiert. Bei Phoenix Wright ist es eben das komplett fast andersherum. Ne? Dort haben sie das übernatürliche Element, speziell mit Maya und Mia und Geister, die mit der normalen Welt in Kontakt treten und den Psyche-Locks und Augen, die dann tief in die Seele reinblicken können und alles drum und dran. Und ich habe es interessant gefunden, in welcher Art diese beiden Welten zusammenkommen. Wenn ich es dann mal durchgespielt habe, ich bin leider darauf angewiesen, das auf unserer Cap-Station hier zu machen. Ich habe den TV-Beitrag für die Sendung bei uns gebaut und da musste ich das Spiel auf dem Gerät installieren und ich kann es nur zu Hause und nicht unterwegs spielen. Deshalb brauche ich da noch ein bisschen.
Das ist der Nachteil von Download-Codes immer, gell?
Das ist das Problem. Ja, ich will mich da auch nicht beschweren. Das ist natürlich ein Ding, was jetzt mit der Arbeit dann geschuldet ist. Nur ich habe sonst immer Layton und Phoenix Wright gerne dann mal auf Bahnfahrten gespielt oder zwischendurch mal kurz vorm Einpennen da mal reingeschaut. Und hier ist es eher, ich muss mir aktiv dann Zeit finden, wenn ich zu Hause mal dann in Ruhe spielen kann. Und da ist nicht immer die Gelegenheit, die große Station wieder aufzubauen und da mal ein paar Minuten zu sorgen. Ich hoffe, dass ich es bald durch habe. Und da bin ich gespannt, wie sich die Story auflöst. Für mich deutet sich das eher in Richtung Phoenix Wright dann dort an, dass es ohne übernatürliche Elemente nicht wegzuerklären ist. Aber ich lasse mich gerne auch des Besseren belehren.
Und eben, es ist auf beide Seiten immer noch offen. Also das ist auch ein interessanter Aspekt, diese Reibung. Die bricht sich zwar ein bisschen am Anfang, habe ich auch das Gefühl gehabt, aber dadurch, dass sie ja in Labyrinthia sind, akzeptiert Layton ja auch, dass in dieser Welt halt anscheinend sowas wie Magie existiert. Also so die Grundstory in diesem Labyrinthia, diese Trials, geht in erster Linie immer um Hexentrials. Also es geht darum, dass Hexen in dieser Welt angeblich existieren oder eben auch nicht, oder wer weiß, man nicht so genau. Auf jeden Fall werden junge Frauen die angeklagt, dass sie irgendwie mit schwarzer Magie zu tun haben.
Und nicht nur angeklagt.
Es geht dann eben auch, da ist auch so ein kleiner Bruch gewesen. Es gibt dann auch wirklich Tode, also was ja bei Phoenix auch relativ häufig ist.
Ja, und aber dann so nicht aktiv, dass Leute, die wir gerade dort gesehen haben, dann vor deinen Augen dann in Zunder aufgehen.
Das stimmt, also es geht wirklich auch um das Thema Hexenverbrennung und da ist dann dieser kleine Bruch, die Maya versucht dann gar nicht mit diesen Leuten in Kontakt zu treten.
Stimmt.
Das habe ich mich eigentlich gewundert dann so, weil das kann sie ja sozusagen. Aber gut,
eben auch
hat wahrscheinlich alles noch seinen Sinn dann in der Geschichte.
Vielleicht kommt ja auch noch irgendwas, wo Mia dann auch noch oder der Geist von Mia dann dort mit auf. Ab wie vielen Jahren ist das Spiel denn freigeben? Ab 12? Ab 6? Oder ab 6, glaube ich sogar, ne? Wenn ich mich nicht irre. Dafür 12, ist die Story...
PG 12.
Irgendwas sagt mir, das ist hier ab 6, weil ich müsste es nochmal abchecken. Aber auch ab 12, das ist schon ziemlich krass und ziemlich heftig, was dort gezeigt wird. Ne? Also nicht speziell auch, dass einfach Leute dann, oder hier Hexen, die angeklagt werden, vor deinen Augen in den Ofen gepackt werden. Ja. Und solches Zeug, das ist eigentlich, wo selbst ich in meinem gestandenen Alter ein bisschen mit der Wimper gezuckt habe. Alter, was ist das denn hier? Das
ja, gut, ist super aber krass. Es ist ja wie beim Märchen eigentlich. Also es hat halt diese Brutalität, aber natürlich auch immer diese, dadurch, dass es so gezeichnet ist und eben halt auch so erzählt wird, wie so eine langsame Geschichte, kann man das, glaube ich, schon verkraften. Also es,
klar, natürlich.
Es ist kein Splatter oder so.
Ja. Nee, du hast ja schon gesagt, Morde, das ist ja das Grundkonzept von Phoenix Wright, dass da lauter Tode und so weiter dort passieren, aber dass es in dieser Konsequenz dann gezeigt wird und vor deinen Augen nochmal verdeutlicht wird und es teilweise sehr düster rüberkommt, trotz dieser Fantasy-Verpackung, das hat mich ein bisschen überrascht.
Aber tut dem Spiel ganz gut. Also ich habe die Story, die wird wirklich wahnsinnig spannend. Also es ist wirklich so, wie du gesagt hast, dass der Shooter Kumi sich wahnsinnig Zeit lässt. Ich habe dann auch so nach den ersten paar Stunden hatte ich dann mal wieder so einen Durchhänger, weil es dann doch sehr behäbig vorangeht und dann geht man halt auch los und sucht ein kleines schwarzes Kätzchen, dann musst du halt wieder eine halbe Stunde rumrennen und irgendwie da wieder durch die Stadt laufen und dann nimmt es aber irgendwann extrem Fahrt auf und dann geht's richtig zur Sache auch. Also das finde ich richtig, richtig gut, wie du auch gesagt hast, gegen Ende zieht's dann richtig an. weil du dann natürlich auch emotional viel tiefer drin bist, wenn du schon 15 Stunden da reingesteckt hast, dann kennst du jeden kleinsten Winkel auch von diesen Charakteren und von den Geschichten und bist dann richtig verankert auch mit der Geschichte. Und jetzt bin ich wahnsinnig gespannt. Ich glaube, ich habe noch eine Stunde oder zwei vor mir so. Ich bin im allerletzten Fall, das weiß ich. Mhm. Da gab es natürlich schon jede Menge Wendungen und Drehungen. Also es ist richtig, richtig gut. Auch wenn ich am Anfang ein bisschen so, das ist ja so getrennt voneinander, die haben gar keine neuen Gameplay-Elemente rein, aber die Story hat es dann doch wieder geschafft, mich bei Laune zu halten.
Was ich schade persönlich ist, ein bisschen finde, dass ich, obwohl das Spiel hier verspätet rausgekommen ist, finde ich, es ist zu früh dann insgesamt hier erschienen, weil wir hatten gerade erst im November mit Dual Destinies ein großes Ace Attorney gehabt oder im September ist es gewesen und ein, zwei Monate danach gab es noch den großen Professor Layton mit dem Vermächtnis von Aslan. Und ich brauche bei beiden Serien, sagen wir mal so, plus minus ein Jahr mit ein bisschen Monate plus minus noch dazu, bis meine Batterien wieder aufgeladen sind, ne? Dass ich dann beide Serien, dass ich jetzt wieder bereit bin, um mal zwei, drei Tage nur Layton oder Phoenix Wright zu spielen. Und dieser Moment war bei mir noch nicht ganz gekommen. Also ich habe mich schon ein bisschen dann hin und her gedruckst bei einigen Sachen und das sagt wahrscheinlich auch dann aus, dass ich mir jetzt nicht einfach dann freigenommen habe, wie ich es sonst wahrscheinlich gemacht hätte und dann, nee, ich muss das jetzt durchzocken, weil ich voll Bock drauf habe. Ich lasse es lieber ein bisschen nebenbei passieren. Ich hätte wahrscheinlich eher oder mich richtig super dran vertieft, wenn es so Ende dieses Jahres rausgekommen wäre. Stattdessen bin ich richtig in Danganronpa aufgegangen, was für mich dann im Moment auch noch die beste Visual Novel ist, die dieses Jahr rausgekommen ist.
Bei mir war das genau richtig mit der Pause. Mir geht es nämlich auch immer so. Und dieses Gefühl hatte ich nämlich beim letzten Layton mit dem Asanti, oder? Maske? Oder irgendwie?
Aslan.
Wie hieß es? Aslanti?
Nee, das Vermächtnis
Aslan.
Der Aslan.
Das Vermächtnis der Aslan.
Ey, genau. Aslan.
Aslan. Ich musste auch immer an Lan denken. Ey, Aslan.
Aslan.
Da habe ich, ich habe es natürlich mir auch sofort besorgt und dann irgendwie angefangen und nach einer Stunde so, ach, irgendwie ist es noch zu früh für Layton. Es war dann auch irgendwie nicht so die Weihnachtsatmosphäre und da habe ich es dann irgendwie liegen lassen. Und deswegen kam das jetzt genau richtig, weil ich jetzt halt eine sehr lange Pause wieder von Layton hatte. Mhm. Deswegen habe ich den Teil jetzt übersprungen, was auch nicht wirklich dramatisch ist, weil dieses Layton versus Phoenix ordnet sich storytechnisch sozusagen eigentlich nirgends ein. Also wir haben im Vorgespräch kurz überlegt, Phoenix ist noch Anwalt, von daher ist es wahrscheinlich im dritten Teil, also bevor dann dieser Ace Attorney, der vierte Teil quasi kam mit dem neuen Anwalt. Das heißt, er ist noch voll im Saft, von daher wird sich das da irgendwo um den Dreh rum bewegen. Es nimmt aber keinerlei Bezug. Dadurch, dass wir wirklich auch in Labyrinthia unterwegs sind, hat es keinen Bezug zu den Vorgängern oder auch nicht zu den Nachfolgern. Aber so überhaupt gar nicht. Also man trifft auch keine Charaktere, die man kennt, bis auf diesen trotteligen Polizisten am Anfang. Mhm. Man kann das auch spielen, wenn man noch nie in Layton oder in Phoenix gespielt hat. Man kann es aber genauso gut spielen, wenn man irgendwelche Teile noch nicht gespielt hat. Es ordnet sich komplett wie so ein Standalone eigentlich nirgends ein.
Ja, sehr vorsichtig drauf geachtet, dass man nicht irgendwie Leute ausgrenzt, die dann denken, ach, bevor ich das anfange, da gibt's ja 17 andere Spiele dann in der Reihe. Oder ich glaube, ich hatte es mal gezählt, das sind, glaube ich, 8 offizielle Teile, die in den letzten 6-7 Jahren rausgekommen sind, dass du dir dann denkst, okay, muss ich das alles gespielt haben? Nee, da kann man sich eigentlich, wenn man bisher keinerlei Bezugspunkt zu den beiden Serien hatte,
dann ist es sogar schon perfekt.
Genau, eher das als Einstieg dann sehen und sehen, oh, mir gefielen die Gerichtsparts so sehr. Es gibt ja x Spiele, die ich jetzt ausprobieren kann und mal mich da ein bisschen vertiefen kann. Oder ich mochte die Layton-Parts besser. Oh, es gibt x-fach Layton-Spiele, die ich jetzt spielen kann. Warum nicht?
Oder beides.
Oder beides. Ist dann Layton Brothers Mystery Room auf iOS.
Genau. Was mir sehr gut gefallen hat, dass wir zum ersten Mal eine Stimme für Phoenix und Maya kriegen. Das war bei den Layton-Spielen, das sind die bekannten Stimmen, die man auch schon immer gehört hat. Typisch japanisch natürlich auch, werden nur die wichtigen Parts gesprochen. Also klar. 20 Stunden Textblöcke werden nicht vorgelesen. Das würde wahrscheinlich nicht mal auf eine Blu-ray passen.
Ja, und
aber die wichtigen Parts werden gesprochen.
Ja, das stimmt. Und vor allem auch Nintendo macht das ja eh seit vielen Jahren in der deutschen Loka wirklich fantastisch, was nicht nur die Texte angeht, sondern auch die Vertonung. Und die deutschen Laytons waren eigentlich immer makellos, was es angeht, dass man da eigentlich mit sehr viel Elan da dabei gewesen ist und auch dieses Märchenhafte immer gut eingefangen hat. Und Layton und Maya sind und Maya sei schon. Und Phoenix und Maya sind auch gut getroffen. Das erste Mal, die mit einer deutschen Stimme zu hören, mit Aufwand synchronisiert, lokalisiert gemacht. Ich bin froh, dass nicht alle Dialoge lokalisiert wurden, weil ich bin ein ziemlich schneller Leser, was diese Sachen angeht. Und ich klicke Texte dann schnell weiter. Okay, gelesen.
Ja, gerade also gerade bei den Spielen kommst du ja selbst, wenn du nicht schnell liest, brauchst du wahrscheinlich noch länger als 20 Stunden.
Eben, das ist dann umso länger dauert. Und da habe ich die kleinen Sprachfetzen, die Story nochmal akzentuiert haben und auch bei den animierten Cutscenes zwischendurch drin, vielleicht ein bisschen so analog zu dem Dual Destinies, wo es ja auch große Anime-Sequenzen gegeben hat. Das funktioniert schon wie so kleine Filme für sich. Und da war es auch ganz cool, mal die Stimmen seiner Helden jetzt sozusagen in Deutsch dann mal zu hören. Und auch
und in Englisch natürlich auch.
In Englisch, genau. Ich habe es leider nur, also nicht leider, aber ich habe es nur auf Deutsch bisher gespielt, noch nicht gehört, wie die auf Englisch dann sich anhören. Aber ich bin mir da auch recht sicher, dass es funktioniert. Was dachtest du denn über unseren großen Hauptantagonisten, ohne auch da tief in die Story reinzugehen, aber wir haben ja einen Ankläger auf der anderen Seite bei den Gerichtsverhandlungen, einen neuen. Wie ist der nochmal, dieser Ritter? Mir fällt der Name jetzt nicht mehr ein.
Irgendwas. Also es gibt ein Obermod Starklaw, dunkles Gesetz natürlich. Und wie heißt er?
Ich check das gleich nochmal.
Verdammt.
Ich muss sagen, dieses antike Gerichtssystem, mit dem man es dort zu tun hat, das hat mir teilweise, wenn ich Haare hätte, dann hätte ich sie mir gerauft dann durch, weil dort wird alles einfach, ja, hey, sie hat gesagt, dass sie nicht dort war, also glauben wir ihr das? Und wir haben hier eine Zeichnung des Tatortes, also gilt das auch für bare Münzen und sowas. Ich hätte gern durch den DS gegriffen und die Leute einfach mit ihren hanebüchenen Argumenten erwürgt. Ich das weiß, ist so es soll gut. So ein
Barnham.
So heißt also so wirklich
Das ist so lustig, aber auch wenn man mehrere Latents schon Phoenix schon gespielt hat, ist das doppelt ärgerlich und
es ist
nervig,
frustrierend. Es war
weil man sich halt im Mittelalter, man befindet sich in so einer mittelalterlichen Welt, ja, also es geht um Hexenverbrennungen und der Strafanwalt, wie heißt denn das bei denen dann? Also halt der Inquisitor, genau.
Der Inquisition. Nobody respects the Inquisition.
Genau, der steht schon mit Schwert und Ritterrüstung da und es wird halt überhaupt gar nicht groß, also Gesetz gibt's eigentlich nicht so richtig. Wird vermutet, die ist eine Hexe, also kommt sie auf die Anklage. Und,
genau, und einer hat gesagt, sie ist eine Hexe, also passt.
Und dann geht's halt los, dass Phoenix sagt, ja, dann lass uns doch mal Fingerabdrücke checken. Und dann fällt ihnen in dem Moment auf, dass sie sowas halt noch gar nicht kennen. Es ist voll super und alle so, wie, was, Fingerabdrücke, von was redest du?
Entschuldige, Aloysius Flamberg, glaube ich, ist er, oder?
Nein, Barnham. Zacharias Barnham heißt er.
Nee, das ist der englische Name.
Ich spiele es ja auf Englisch.
Stimmt. Ja, auf Deutsch sind sie komplett anders. Auf Deutsch heißt er Aloysius Flamberg.
Genau, was wollte ich gerade sagen? Fingerabdrücke gibt es dann halt noch nicht. Oder dann sagt er auch, gibt's denn irgendwelche Beweisfotos vom Tatort? Und dann kommt der wirklich der Richter, der auch wieder so ein alter Sack ist mit Rauschebart, und er sagt dann, ja, wir haben hier unseren Gerichtszeichner, der wirklich den Mord oder den Toten, die Leiche da abgezeichnet hat. Und dann ist es so absurd stellenweise, weil halt wirklich Sachen dann vor Gericht gelten, wo du wirklich sagst, das kann doch gar nicht sein. Was aber natürlich die Serie ja auch ausmacht. Je kurioser die Zeugenaussagen und je kurioser die Fälle dann sind, desto unterhaltsamer ist es ja auch eigentlich wieder. Gibt auch so ein paar Hommagen. Es wird auch wieder ein Vogel vorkommen, den man befragen muss. Oh Gott, also so ein Papagei
Vogel,
und so.
Der dumme Vogel.
Schon sehr, sehr lustig.
Es ist auf jeden Fall sehr interessant aufgestellt. Ich muss sagen, ich musste erstmal ein bisschen über die Dummheit des antiken Gerichtssystems ein bisschen drüber hinwegkommen, weil da war schon ein bisschen Frust mit dabei. Ich habe hier gerade die Liste vor mir, wie der Ankläger in den verschiedenen Ländern heißt, und die haben sich ja echt überhaupt nicht zurückgehalten. Also Aloysius Flamberg war auf Deutsch, ja, Zacharias Barnham auf Englisch, Sir William Garnett auf Französisch, Sir Alistair Flamand auf Italienisch, Sir Herr Alistair Bonham auf Niederländisch und Lord Alexandre Flomer auf Spanisch.
Wie heißt denn die Dark Lore? Die heißt doch bestimmt auch interessant auf Deutsch.
Wer war denn Dark Lore? Meinst du Sophie de Narrateur?
Seine Chefin.
Ach so, seine Chefin. Na, wie hieß die denn nochmal? Warte mal.
Der High Inquisitor.
Ja, lass mich da mal gucken. Die hatte dann so einen einzelnen Namen. Also unsere Hauptangeklagte bei mir hieß Sophie de Narrateur auf. Ich weiß natürlich nicht, haben wir sie hier? Wie hieß sie nochmal? Sie hat doch nur einen Namen. Bella?
Nein. Es Bella Cantabella heißt die bei mir.
Ist Bella Cantabella? Nee, die hatte so, nee, das muss ich doch mal hier gucken. Hier ist alles wirr durcheinander gerade, aber auf jeden Fall alles komplett unterschiedliche Namen. Kann man auf jeder Sprache, denke ich mal, spielen, weil ja, da hat sich Nintendo viel Arbeit und Mühe und gute Qualität gemacht.
Weil du es gerade gesagt hast, mit Haare raufen, auch eine Neuerung, die Anfängern sicherlich auch da zugutekommt, aber die jetzt, fand ich jetzt auch ganz gut implementiert wurde. Man kann ja bei den Layton-Spielen immer diese Hint-Coins sammeln. Diese Hint-Coins sind einfach versteckte Münzen, die du im Spiel beim Antippen entdeckst auf den Bildern, also auf den Hintergrundbildern, die man dann einsetzen kann, um die Rätsel dir Tipps geben zu lassen, wenn du nicht partout nicht draufkommst, bis zu eben 4 Hint-Coins, dass du das Rätsel quasi fast umsonst kriegst, also von der Lösung. Und diese Hintcoins kann man jetzt auch vor Gericht verwenden, was manchmal ganz praktisch ist, weil gerade bei den Gerichtsfällen muss man an manchmal sehr komischen Stellen Einspruch geben und dann ist es hier jetzt auch noch ein bisschen komplexer geworden mit diesen mehreren Zeugenaussagen, dass du während einer Zeugenaussage wechseln musst. Und manchmal ist die Herleitung nicht ganz naheliegend, weil es halt eben auch so dubios ist. Warum musst du jetzt bei dem Papagei dieses Objekt oder so zeigen? Ja? Danach macht es dann meistens Sinn, aber eben davor kapiert man es nicht immer. Man hat ja immer 5 Versuche bei den Layton-Spielen. Aber das ist durch die Hintcoins hier so ein bisschen gestreamlined, dass du einfach sagen kannst, okay, gib mir doch mal einen Tipp, an welcher Stelle muss ich denn ungefähr während der Zeugenaussage reinkrätschen? Und dann gibt er dir halt ein paar Tipps, was ich sehr gelungen finde an der
Stelle. Ja, es ist sehr sinnvoll, dass es diese Alternative jetzt hier gibt, speziell weil das ist so ein Manko bei den Phoenix Wright-Sachen zumindest, dass man gelegentlich der Logik des Spieles voraus ist als Spieler. Dass ich schon, okay, ich kann erahnen, wer der Mörder ist und ich weiß, was ich als Beweismittel dann einsetzen muss, aber das Spiel ist eigentlich noch nicht so weit. Ne? Und das aktuelle Rätsel, was dir da gerade abgefragt wird, den Beweis, den du präsentieren musst, das ist eine komplett andere Denkweise, über die du eigentlich schon längst hinweg bist und da nochmal hingeschubst zu werden von dem Spiel, die Möglichkeit zu haben, sich per Hintmünze nochmal, ach Moment, okay, jetzt will er, dass ich in die Linie hier weiterdenke. Das ist sinnvoll, anstatt dass man wie früher einfach abspeichert und alles durchprobiert.
Genau. Das war, man hat eh immer eigentlich zu viele Hintcoins. Geht mir zumindest immer so.
Genau, viel zu viele. Hauptsache, besser mehr als weniger, als dann dort zu frustrieren. Ich benutze die zwar auch relativ selten und wenn dann mehr bei den laten Sachen, wenn da irgendein Rätsel ist, wo ich absolut partout nicht weiterkomme, da gibt es ja ein
oder
paar
wo man
Sachen.
Keinen Bock drauf hat, ja.
So. Ja, manche Leute sind bei manchen Rätseln besser oder schlechter. Ich kann zum Beispiel die, wo es, ich glaube, um so räumliches Denken und Würfel dann gehen. Welche Seite dieses Würfels passt die in die super. Andere und sowas. Das kann ich überhaupt nicht. Ne? Da könnte ich wahrscheinlich 8 Jahre lang nachdenken.
Dafür kann ich immer die Schieberätsel nicht. Weißt du, diese, was man auch immer früher beim Sparkassentag, beim Spartag bekommen hat.
Die sind auch so knifflig.
Die hasse ich so auf den Tod, diese Schieberätsel. Die kapiere ich einfach nicht. Da hängt bei mir alles aus. Da muss ich immer 4 Hintcoins verwenden oder ich gebe es meiner Frau. Die macht dann klack, klack, klack und ist fertig.
So, furchtbar. Genau, dafür jeder, der leider deine Frau nicht zur Hand hat, damit sie das nicht löst.
Ja, kann man buchen für Schieberätsel, bitte
für Schieberätsel. Kann sie mal in ihrem Kalender mal gucken, wie viele Schieberätsel dann heute da noch anstehen. Gibt es jetzt zumindest die Möglichkeit, über viele der Münzen zu verfügen. Und übrigens, dass auch angezeigt wird pro Location, wie viele Rätsel sind versteckt, wie viele Münzen sind hier bei den Layton-Sachen, dass man nicht immer dann wie wild zu jeder Location hingeht und erstmal eine halbe Stunde den Bildschirm abtippt, damit man bloß nichts vergessen hat.
Genau, für die es komplett haben wollen, ganz genau.
Ja.
Ja, insgesamt sehr schön. Also die Story lohnt sich wirklich sehr, wenn man mit dieser Art von Spiel was anfangen kann. Hat man es wahrscheinlich eh schon gespielt. Da kommt man nicht dran vorbei. Für Einsteiger auch gut geeignet, also eigentlich für alle, oder?
Ja, würde ich absolut sagen. Wenn man noch keine Schnittpunkte mit dem Genre und speziell mit den beiden Ablegern dort hat, glaube ich, sollte man erstmal das probieren. Da gibt es ja auch auf dem 3DS genug dann Spiele, mit denen man sich dann weiter bilden, informieren kann und so weiter. Und zumindest kriegt man hier eines, was von Nintendo übersetzt und lokalisiert wurde. Capcom macht sich da ja leider nicht mehr wirklich die Mühe, da noch das ins Deutsche dann zu bringen oder als Retail-Spiel anzubieten, damit man zumindest dann eine Verpackung dann auch hat als Sammler und das Ding zur Note wieder weiterverkaufen kann, wenn man durch ist, im Gegensatz zu den Download-Sachen. Und ich würde es trotz mancher Längen hier und da, die sich aber auch eher dadurch manifestieren können, dass man so viele von den anderen Ablegern gespielt hat, so ein gutes Einsteigerding ist es auf jeden Fall und da ist viel Aufwand drin.
Ja, und ich finde, man merkt, dass es eben von dem Original mache, ist von Phoenix. Also
man merkt es, man merkt es.
Man merkt es an der Qualität dann doch irgendwie, dass er wieder Bock drauf gehabt hätte, weil er hat ja selber gesagt, er weiß nicht mehr so richtig, wo er hin soll mit der Phoenix-Geschichte. Mhm. Und hier hat er wirklich,
ne?
Ja genau, und hier hat er jetzt wieder irgendwie total Bock gehabt, hat man richtig gemerkt, da dieses Crossover zu machen.
Ja, es wird ja weitergeführt von ihm. Ja. Das wurde ja auch vor einer Woche oder so angekündigt, dass der Takumi jetzt tatsächlich ein neues Gyakuten Cybern, also ein Phoenix Wright, macht, was aber in der antike Japan spielt. Oder ich weiß nicht.
Vorgänger genau, von ihm, oder?
Sowas. Genau, wo dann Vorfahre. Ist es der Vorfahre von Phoenix Wright, der so um den Wechsel zum 20. Jahrhundert oder sowas dann dort agiert. Also so langsam, ich glaube, zur gleichen Zeit, wo Red Dead Redemption stattfindet, müsste das sein, wenn ich das richtig irgendwo gelesen habe. Vielleicht musste ja John Marston dann irgendwie dann vor Gericht rausboxen, wenn es soweit ist. Aber
das spielt ja dann eher in Japan wahrscheinlich, oder? So wie es klingt.
Ja, hast doch Der letzte Samurai gesehen mit Tom Cruise. Da waren auch die Amis in Japan dann dort unterwegs und haben dann Action gemacht. Also ich glaube, das ist ein Resultat davon, dass er wahrscheinlich der Takumi hier mit Phoenix Wright versus Professor Layton dann ein bisschen Blut geleckt hat und ihm speziell diese Art gefallen hat, mal mehr in die Antike, in das Fantasy-Fach ein wenig zu gehen. Ich bin gespannt, ob wir den anderen Titel dort sehen. Ich bin aber genauso gespannt, wo die eigentliche Phoenix Wright-Serie dann hingeht, die ja von den anderen Leuten weitergemacht wird. Also was der Nachfolger zu Dual Destinies in der Gegenwart sein wird. Von dem eigentlichen Layton können wir ja leider nicht mehr viel erwarten. Das ist ein bisschen schade. Da gibt's ja nur das komische Layton 7, was für iOS angekündigt ist und was
viel hat ja damit wenig zu tun.
Hat leider wenig zu tun. Aber da ist, glaube ich, auch okay. Wir haben mehr als genug Layton.
Ja, aber lieber eben. Es gibt genügend Laytons, genügend Rätsel, die man spielen kann. Es wird ja, es gibt ja dann auch immer noch diese Download-Pakete. Also an Rätseln mangelt's da wirklich nicht. Und lieber in Ruhe jetzt dann in Ruhestand gehen, als da jetzt die Serie auszuleiern.
Ja. Übrigens eine Sache noch, sehr schöner Soundtrack bei Layton vs. Phoenix Wright orchestriert, beide Themes oder viele schöne Lieder aus beiden Serien dann neu eingespielt mit einem Orchester, kann man sich auch gerne über die Kopfhörer da geben. Ich habe mir den Soundtrack nochmal extra importiert aus Japan, also als Fan der beiden Serien kann man auch akustisch da ordentlich was mitnehmen.
Unbedingt, also es passt auch immer, wenn dann die Charaktere anfangen zu sprechen, dann kommen auch die Themes und dann vermischt sich auch alles so schön und natürlich auch diese klassische treibende Musik dann vor Gericht und so. Gut, dass du es erwähnst. Ich vergesse die Musik immer, auch wenn ich es im Spiel immer sehr schätze, die Filmmusik, aber im Podcast vergesse ich es immer gerne.
Ja,
das anzusprechen. Furchtbar.
Man hat es ja dann vielleicht nochmal im Hinterkopf irgendwie, das ist ja kein Feature, was dann sich so in den Vordergrund drängt. Die beste Musik vergisst du
eigentlich. Eben, das ist ja genau das, ja. Wenn sie gut ist, dann trägt sie das Spiel und stört ja auch nicht so, dass sie groß auffällt. Ja.
Eben, wenn sie schlecht ist, schaltest du den Ton ab.
Und das war's. Unbedingt.
Gut. So wie bei dem Podcast hier.
Dann danke ich dir für den Besuch. Ich wollte dir noch gratulieren zu Platz 1 der Podcast-Charts überhaupt. Habe ich gestern gesehen.
Ja. War es schon wieder soweit? Ich meine, war es?
Ja, nicht nur in der Videospielkategorie, sondern eben halt auch auf der Gesamt-iTunes. Also der Wrestling-Podcast war dann bei den Top-Folgen ganz oben.
Der war auch dann wieder mal ganz oben. Ja, vielen Dank dafür. Also das ist ja immer so, wenn dann ich mich dazu entschließe, nochmal einen Plauschangriff dann rauszubringen, dass der zumindest dann recht viel geladen wird und dann auch manchmal dann auf 1 oder 2 irgendwo in den deutschlandweiten Charts dann landet, zeigt eben, dass Leute nicht immer nur NDR2 lustige Telefonanrufe oder den Tatort zum Nachhören dann haben wollen.
Ja, die Plauschangriff, die denken wahrscheinlich, das sind auch lustige Telefonanrufe.
Es ist ja eigentlich viel lustige Telefonanrufe, aber mit weniger Telefon und weniger lustig.
Ja, und Wrestling ist natürlich auch halt einfach so ein Thema.
Also passt ganz gut zu. Ja, jetzt wird der Plauschangriff ja dann von diesem Podcast dann abgelöst, weil qualitativ ist es auf jeden Fall speziell diese Ausgabe hier.
No? Ja, wenn du dabei bist, dann sowieso.
Es muss dabei sein. Habe ich denn jetzt deine Durchschnittslänge habe ich ja gesprengt hier mal wieder, oder? Wie viel sind wir? 3/4 Stunde ungefähr?
Genau 3/4 Stunde, ja.
Das also ist, also ungefähr 4-mal so lang wie sonst.
Für den Gregor-Podcast ist es ja schon sehr sportlich.
Ja, ich halte mich zurück. Ja, ich weiß, wann ich mal nicht reden soll, wann ich mal ein bisschen
Das halte ich für ein Gerücht, lieber Gregor.
Ich auch.
Gut, dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Podcast. Ist irgendwas angekündigt, was deine Interesse weckt?
ja, ich müsste mal gucken. Ich bin aktuell tatsächlich mit Dark Souls beschäftigt. Merkwürdigerweise, ich hatte die Serie nie vorher so richtig gespielt und jetzt hänge ich am PC an Dark Souls 2 ein wenig drin. Und Adventure-mäßig bin ich auch an Steins Gate im Moment dran, eine Visual Novel, die auf dem PC dieses Jahr rausgekommen ist, wo es eine bekannte Anime-Serie drüber gibt. Ich freue mich sehr auf Danganronpa 2, wenn das gegen Ende des Jahres rauskommt. Und ich werde, glaube ich, auch nochmal, wenn ich die Zeit dann finde, ein bisschen Ys dann spielen. Die Action-Adventure-Serie auf PSP, Vita und PC. Da gab es ja dieses Memories of Sulcita für die Vita.
Das steht auch noch auf meiner Liste. Ja,
das würde ich mir auf jeden Fall dann auch angucken. Da könnte sich ja vielleicht was ergeben, dass wir hier dann nochmal in der Richtung zusammenkommen, ein bisschen quatschen. Wenn ich die Gelegenheit finde, dann bin ich gern dabei und auch nochmal vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Und natürlich dein Podcast über alle Themen, Plauschangriff, sowohl wie auch der Gregor.
Verdammt. Der Gedankensprung.
Gedankensprung, danke. Mir ist der Gedanke entsprungen gerade. Unbedingt anhören, sehr, sehr schön, immer deiner Stimme zu lauschen. Und dann bis zum nächsten Mal.
Genau, vielen Dank. Tschüss. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ciao, ciao. Ciao, ciao.